Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ja, es ist wieder Formel 1 am Wochenende. Es ist Race Week, ja, der große Preis der Vereinigten Staaten von Amerika steht an. Auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas geht's rund und es wird wahrscheinlich das nächste Kapitel im großen WM-Kampf zwischen den beiden McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris geschrieben, aber letztes Jahr hat er zum Beispiel Charles Leclerc gewinnen können, also vielleicht kann er eine Rolle spielen. Oder natürlich auch Max Verstappen, der sich noch leise Hoffnungen darauf macht, noch ein bisschen mehr reinzukommen in diesen WM-Kampf, der aktuell von den beiden McLaren-Fahrern dominiert wird. Aber jetzt, nachdem sie Konstrukteursweltmeister geworden sind, kann sich ja vielleicht auch ein bisschen was ändern. Und da schauen wir heute gespannt drauf. Und das mache ich natürlich mit meinem in Zucker glasierten Donut Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Ah, ist einfach, ich liebe Donuts. Ich liebe dich.
Ich auch. Deswegen. Ich auch. Ich auch beides, ja. Dich und Donuts.
Gut, perfekt. Ja, sieht man uns auch an. Ja, kommen wir zur Formel 1 in Austin, Texas. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf, weil die Strecke in Austin ist wirklich eine, die mir extrem viel Spaß macht mittlerweile. Am Anfang musste ich ein bisschen warm werden mit ihr, da bin ich ehrlich, aber so die letzten Jahre war das immer ein Rennen, auf das ich mich sehr gefreut habe. Nicht nur, weil es zur besten Sendezeit in Deutschland gezeigt wird, da können wir später auch nochmal drüber sprechen, sondern auch, weil ich finde, dass diese Strecke unheimlich viel hat, was sie sehr, sehr speziell macht. Sie hat ja von einigen Traditionsstrecken in der Formel 1 so ein bisschen das Beste mitbekommen. Maggots Backus Chapel aus Silverstone, ein bisschen Suzuka, aber auch so ein bisschen diesen eigenen Flair, diese Anfahrt auf Kurve 1, berghoch, diese wirklich etwas schärfere Linkskurve, die aber so weit aufmacht nach außen, dass sie da auch taktische Mittel erlaubt, gerade beim Start, diese riesige US-Flagge, die dort im Wind weht. Und in den letzten Jahren haben wir auch gesehen, dass die Beliebtheit dieses Grand Prix immer weiter steigt, also jedes Jahr eigentlich mehr Zuschauer vor Ort. Ja, ich glaube, wir können uns auf ein sehr, sehr interessantes Wochenende auf einer sehr, sehr interessanten Strecke freuen, Dennis.
Ja, es ist definitiv auch eine sehr einzigartige, wie ich finde, weil sie eben viele, wie du schon sagst, viele Punkte aus anderen Strecken übernimmt, aber doch irgendwo auch ihre eigene Charakteristik hat. Ich muss zugeben, auf der PlayStation hasse ich sie, ich kriege sie einfach nicht gefahren, aber die Profis, die am Sonntag da wieder zu Werke gehen, die können das und die bieten uns ja meist dann doch spannende Rennen und du hast gerade Kurve 1 angesprochen, das könnte wieder ein ganz neuralgischer Punkt werden, gerade nach dem Start. Ich erinnere mich da an letztes Jahr, als Lando Norris und Max Verstappen da ein kleines Aufeinandertreffen hatten und ich bin sehr gespannt, weil wir haben ja doch so ein bisschen was zumindest leise brodelt. Wir haben dieses McLaren-Duell Piastri-Norris, was, wie ich ausgehe, durch den Sieg der Konstrukteurs-WM, aber auch gleichzeitig durch dieses Duell am Anfang des Rennens in Singapur vielleicht ein klein wenig neue Schärfe bekommt. Wir haben Max Verstappen, der wird sich sicherlich auch nicht zweimal bitten lassen, wenn sich da eine Lücke öffnet. Also ich glaube, wir werden gleich am Start da wirklich Spaß haben können und die Möglichkeit, dass es da schon heiß hergeht. Und es gibt natürlich auch noch ganz andere Punkte. Max Verstappen und Lando Norris haben es letztes Jahr in Perfektion vorgemacht, wie man sich da wirklich aufs Rad bekriegen kann. Und ich bin sehr gespannt, wie die Jungs das dieses Jahr dann lösen werden.
Ja, frei nach Taylor Swifts neuem Album Life of a Showgirl ist das ja an diesem Wochenende Life of a Championship Contender. Und da hat Jolyon Palmer, der Experte auf F1 TV, was Interessantes gesagt in den letzten Tagen, dass sich nach der in Anführungsstrichen Manipulation von Monza der Frust von Oscar Piastri zu Recht zeigt. Und das hat er so ein bisschen präzisiert noch gegenüber Formula1.com. In seiner Kolumne schrieb er, von hier an wird es ein Kampf um den Titel mit allen Mitteln sein. Technisch gesehen war es keine strafwürdige Aktion von Norris in Singapur, aber persönlich denkt er, dass McLaren richtig gehandelt hat, hier nicht einzugreifen. Aber er kann den Frust von Piastri dahingehend verstehen, weil, Zitat, McLaren hat klar zum Ausdruck gebracht, dass die Fahrer Rennen fahren dürfen, aber sie müssen sich gegenseitig respektieren und dürfen keine Kollisionen verursachen. Aber in Singapur hat es ja eindeutig einen Kontakt gegeben. Palmer findet es deswegen gut, dass McLaren nicht eingegriffen hat, sagt aber auch, ich bin auch der Meinung, dass sie in Monza nicht hätten eingreifen sollen, denn dadurch haben sie diese heikle Situation herbeigeführt, die nun an ihren in der Meisterschaft führenden Fahrer frustriert, also Oscar Piastri frustriert, weil eben dieser langsame Boxenstopp in Monza dafür gesorgt hat, dass sie die Plätze zurücktauschen mussten, aber die Berührung in Singapur eben nicht. Glaubst du, dass wir in Austin direkt das nächste Kapitel sehen werden? Wir wissen alle nicht, wie McLaren handelt. Ob sie sagen werden, okay, jetzt ist wirklich Feuer frei und jetzt könnt ihr auch in die Karre fahren, wie ihr wollt. Jetzt macht es halt unter euch aus. Ihr habt jetzt diese 22 Punkte Abstand zueinander. Norris muss sie aufholen, Piastri muss sie verwalten und verteidigen. Schaut mal, was geht. Oder werden sie natürlich weiter an ihrer Linie irgendwie festhalten, zu sagen, ja, also fahrt bitte, aber fahrt euch nicht in die Karre. Naja, und kann es überhaupt nochmal funktionieren, ohne dass sie sich zwangsläufig nochmal in die Karre fahren? Das ist vielleicht noch eine Frage für viel, viel weiter. Aber eben weil es sowas wie die Kurve 1 gibt, und nehmen wir jetzt mal den Fall an, die beiden sind in der ersten Startreihe und dann haben wir sowas wie Rosberg gegen Hamilton 2015. Ja, wo Hamilton Rosberg schön nach außen hat fahren lassen, ne, so ein bisschen so einen kleinen Kink mitgegeben hat und dann gesagt hat, so, jetzt werde ich mal Weltmeister hier. Dann gab es ja das große Kappengate in dem Jahr auch und danach änderte sich alles. Danach ist Nico Rosberg komplett explodiert und Weltmeister geworden. Ich glaube halt schon, und all die Feierlichkeiten, die da jetzt gewesen sind, rund um die Konstrukteursweltmeisterschaft, wir haben das ja auch besprochen in der letzten Ausgabe, da gab es ja auch viele Diskussionen, warum hat denn Piastri nicht auf dem Podium mitgefeiert? Leute, das war einfach nur ein Timing-Problem, da konnte jetzt McLaren nichts für, da konnte Piastri nichts für, der musste halt zu den Interviews und leider gibt es diese sehr rigiden Protokolle in der Formel 1. Und es gab eben nur dieses kleine Fenster, wo sie noch innerhalb dieser Zeit, wo die Siegerehrung lanciert war, dann aufs Podium und sich feiern lassen. Dann gab es ja die Szenen im MTC, also im McLaren Technology Center, wo der Weltmeisterschaftspokal gezeigt wurde, wo man gemeinsam gefeiert hat. Da war es dann so, dass Piastri mit Andrea Stella den Pokal in diesem Koffer getragen hat und Norris ist hinterhergelaufen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen absichtlich, dass man natürlich nach außen hin erstmal zeigt, hey, hey, ne, wir freuen uns hier alle zusammen. Naja, und dann gibt es noch Alex Palou, dessen Gerichtsverfahren gegen McLaren aktuell läuft, beziehungsweise McLarens gegen Alex Palou. Da geht es um 20 Millionen Dollar, die McLaren zurückhaben möchte, in die Förderung, die sie an Alex Palou gesteckt haben. Da gibt es vieles, was mit der IndyCar eher zu tun hat, aber es gab halt auch interessante Neuigkeiten rund um Oscar Piastri und die Formel 1, denn so sagt es Palou, wurde er schon so ein bisschen hingehalten und ihm wurde das Würstchen vor die Nase gehalten, dass er doch Formel 1 fahren könnte. Und dann haben sie Oscar Piastri verpflichtet. Da sagt er aber wiederum, da wurde mir dann gesagt, es war der Wunsch von Andreas Seidel, Oscar Piastri zu verpflichten und nicht der von Zac Brown. Das hat er in diesem Gerichtsverfahren so gesagt. Zac Brown sagt natürlich, naja, ich habe dem nie irgendwas versprochen. Ich habe ihm gesagt, es gibt Optionen, weil es ging dann darum, dass man die Leistungen von ihm im Testen und im Indycar so ein bisschen vergleichen wolle mit dem, was Piastri so leistet und dann die Entscheidung fällt. Die Entscheidung fiel für Oscar Piastri logischerweise und nicht für Alex Palou, dessen Chance Formel 1 zu fahren im Grunde genommen relativ gering ist und wohl auch nicht mehr passieren wird. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Wenn wir dann hören, Zac Brown wollte den gar nicht, Andreas Seidel wollte den, dann gibt es da wieder Wasser auf die Mühlen von den Verschwörungstheoretikern da draußen, ne? Die sagen, ja, Zac Brown ist ganz klar auf der Seite von Lando Norris und möchte auch, dass Norris Weltmeister wird. Dann hast du jetzt einen Andrea Stella als Teamchef, der versucht, so ein bisschen die Schweiz zu sein, glaube ich. Also möglichst neutral, sich nichts anmerken lassen. Aber ihm wurde ja auch schon vorgeworfen, er sei eher pro Lando Norris. Es ist irgendwie eine Situation, die McLaren da kreiert hat, die in den letzten Rennen, und da haben wir auch ein Sprintwochenende an diesem Wochenende, Dennis, die nochmal richtig explosiv werden könnte. Und ich sag mal so, ich glaube, Oscar Piastri, und das haben wir auch schon ein bisschen anklingen lassen in der letzten Ausgabe, der wird sich jetzt, glaube ich, ganz genau ansehen, wie die Dynamik im Team sich so neu aufstellt. Und der wird auch dieses Gerichtsverfahren, glaube ich, sehr interessiert beobachten, was da gerade läuft zwischen McLaren und Alex Palou, weil es eben da auch jetzt Details gibt, die ans Tageslicht kommen, die, glaube ich, auch seine Sicht auf das Team nochmal ein bisschen verändern können. Also ist egal, ob da jetzt prinzipiell mal was dran ist, weil Zac Brown verteidigt sich natürlich, es steht in gewisser Weise Aussage gegen Aussage, aber ein Alex Palou wird sich das nicht aus den Fingern saugen, ja, dass da irgendwie was in die Richtung mal gesagt worden ist. So schätze ich ihn zumindest nicht ein. Und das sollte dann wiederum dem gesamten Piastri-Lager eigentlich so ein bisschen zumindest mal im Hinterkopf die Möglichkeit offen halten, das Ganze jetzt ein bisschen offensiver zu betrachten. Weil, naja, wenn man das jetzt so liest, wenn man so zwischen den Zeilen schaut, wenn man das für bare Münze nimmt, was einem Zac Brown auch vermittelt, dann kann man das schon ein Stück weit verstehen, dass man das Gefühl hat, dass bei McLaren eher ein bisschen pro Lando Norris gesehen wird. Aber, Obacht, der Führende in der WM ist immer noch Oscar Piastri.
Ja, ganz genau. Die Tabelle lügt ja nicht. Alte Fußballweisheit. Ja, um nochmal ganz zum Anfang zu springen. Also ich gehe da mit bei dem, was Palmer gesagt hat. Ich glaube auch, die Entscheidung in Singapur unter Berücksichtigung der Papaya Rules, auch wenn die natürlich sagen, kein Crash, kein Kontakt. Ich glaube aber, es war okay. Ich glaube, es war richtig. Man hat mit Lando Norris an dem Tag einfach auch den Schnelleren dagelassen, wo er war. Und Oscar Piastri hatte eben auch auf der Strecke nicht wirklich was entgegenzusetzen. Aber ein Punkt bleibt, und den habe ich ja schon gebetsmühlenartig wiederholt. Dieser Kredit, den McLaren da aufgemacht hat mit den Papaya Rules, mit dem Hin- und Hertauschen, der wird irgendwann ein Opfer haben. Einer wird da am Ende mit Minus rausgehen, und das ist faktisch Oscar Piastri. Er ist jetzt eben in einer Lage, generell ganz neutral gesehen, dass diese Papaya Rules oder die Entscheidung des Teams, sagen wir mal so, ihn zweimal mehr gekostet haben, als dass es ihm genützt hat. Das wird er sicher im Hinterkopf behalten, und den Ärger bei all den Verschwörungstheorien rumherum, ganz neutral, sachlich, diesen Ärger darüber, dass es ihn zweimal so getroffen hat, den kann ich voll verstehen. Weil er hat zweimal ja auch am Funk nachgefragt, er hat da ja auch so ein bisschen was offengelegt, und zwar in Monza, wo er sagt, wir haben doch gesagt, Boxenstops zählen nicht zu den Papaya Rules. Und er hat ja auch in Singapur gesagt, wir haben uns doch gesagt, wenn wir crashen, dann machen wir da was. Und in beiden Punkten ist er in Anführungszeichen der Benachteiligte gewesen, weil diese Regeln, die wie gesagt Sinn machen, und ich bleibe nochmal dabei, Singapur, ich glaube, an dem Tag hätte Piastri Norris so oder so nicht schlagen können, aber zweimal wurden diese Regeln gedehnt, sagen wir mal so, und Richtung Lando Norris ausgelegt. Was jetzt natürlich noch spannend ist, und das beobachte ich auch mit großem Interesse, ist eben diese Gerichtsverhandlung um Palau, weil da vielleicht so ein bisschen klar wird, dass Piastri, ich würde mal sagen, ja, Mittel zum Zweck war. Bei McLaren brauchte man einen schnellen Ersatz, einen guten Ersatz. Palau wäre eben gar nicht dafür bereit gewesen, von 0 auf 100 in dieses Auto zu steigen, war also keine realistische Option. Und Piastri war durch Fehler, durch idiotisches Verhalten bei Alpine eben auf dem Markt. Piastri war dem Vernehmen nach ein sehr, sehr heißes Eisen, hat bis dahin, das darf man auch nicht sagen, natürlich auch noch kein Formel-1-Auto bewegt, aber ist diesen Weg gegangen, ne, in den Junior-Klassen. Und es war mehr oder weniger, so sieht es jetzt aus, eine Zweckgemeinschaft, die erstaunlich gut funktioniert hat. Denn Oscar Piastri hat, glaube ich, genau das bestätigt, was man von ihm dachte. Da ist ein verdammt schneller Fahrer, jemand, der vom Kopf her wahrscheinlich schon wesentlich weiter ist als andere Leute mit seiner Erfahrung, mit seinem Alter. Und er hat Lando Norris in dem Jahr, wo McLaren plötzlich an der WM-Luft geschnuppert hat, schon herausgefordert. Ich glaube, das war so gar nicht eingeplant. Ich glaube, man hätte das bei McLaren schon sehr, sehr gern gesehen, dass Lando Norris da ungefährdeter diesen WM-Kampf hätte annehmen können, auch wenn es am Ende wirklich kein richtiger WM-Kampf war mit Verstappen. Aber Piastri war da schon so ein störender Faden im Pullover, der irgendwie immer gejuckt hat, und wo man aber sagen muss, da konnte man ihn auch nicht wirklich für verurteilen, weil er hat das gemacht, wofür McLaren ihn geholt und bezahlt hat. Er war schnell. Er hat Rennen gewonnen, er hat Lando Norris herausgefordert, und in diesem Jahr war er bisher auf die ganze Saison gesehen einfach der konstantere Fahrer und hat deswegen diese WM-Führung. Ich glaube schon, dass das Ganze nicht wirklich eingeplant war. Ich glaube auch, dass so eine Konstellation, wie wir sie da haben, und du hast da gerade ein ganz interessantes Duell auch der Vergangenheit angesprochen, Rosberg-Hamilton. Ich denke da auch zum Beispiel an Alonso-Hamilton. Ich glaube, immer wenn du zwei Fahrer auf absolutem Top-Niveau hast in einem Weltmeisterauto, dann kann diese Geschichte irgendwo nicht reibungsfrei funktionieren. Ne? Also für McLaren an sich, neutral gesehen, läuft es ja super. Sie sind Konstrukteursweltmeister geworden, weit vor Ende der Saison. Sie werden, wenn jetzt nicht wirklich alles brachial schief läuft, auch den Fahrerweltmeister stellen. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass es einer gewissen Riege in der McLaren-Führung lieber wäre, wenn dieser Weltmeister Lando Norris heißen würde. Auf dem Papier ist es aber derzeit Oscar Piastri, der die besseren Chancen hat. Und das ist natürlich eine heikle Situation, weil Piastri sicher dieses Vertrauen irgendwo auch immer mehr verlieren wird, ohne dass ich da jetzt Verschwörungstheorien aufmachen möchte, dass es da wirklich eine ernsthafte Dynamik gibt oder einen ernsthaften Versuch, Lando Norris da besser zu positionieren. Aber dieses Gefühl, dieses Wissen, dass er zweimal benachteiligt wurde im Rahmen einer festgelegten Regel, die gedehnt wurde, dieses Wissen, dass er scheinbar nicht wirklich die Wunschlösung des Teamchefs Zac Brown war oder des McLaren-CEO Zac Brown war, all das wird ihn zum Nachdenken anregen. All das könnte ihn auch anspornen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Oscar Piastri eventuell jetzt diese Maske komplett fallen lässt und jetzt für diese WM fährt. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dass dies vielleicht Oscar Piastris letztes Jahr bei McLaren ist, weil ich weiß nicht, ich kann mir keine wirkliche Zukunftsvision machen, in der das noch funktionieren würde im nächsten Jahr. Wenn Oscar Piastri Weltmeister wird, glaube ich, dass er es dadurch wird, weil er dann eine sehr harte Schiene Lando Norris gegenüber fahren wird, weil er vielleicht auch dem Team nicht immer gehorchen wird, weil er wirklich auf Weltmeistermodus stellt. Das wird in Zukunft immer dann über den Dingen schweben. Wenn Lando Norris Weltmeister wird, glaube ich, dass es eine absolute Katastrophe für Piastri wäre. Und ich glaube, dann in das Team zurückzukommen, würde sogar noch weniger Sinn machen und würde ihm vielleicht auch absolut gar nicht gut tun. Und ich glaube, ein Mark Webber, der das Ganze erlebt hat, sein Manager bei Red Bull, der wird Oscar Piastri auch mit allen Mitteln davor schützen. Weswegen ich wirklich glaube, dass Piastri jetzt alles auf diesen Weltmeistertitel legen wird, dass Oscar Piastri sich nicht mehr zurückhalten wird. Und ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass er das Team verlassen wird. Lando Norris, der kann natürlich ein bisschen befreiter aufspielen. Der wird irgendwo dieses Vertrauen des Teams spüren, vielleicht mehr als Oscar Piastri. Er hat weniger zu verlieren, weil ja der Tenor ist ja schon, Oscar Piastri ist ihm schon ein bisschen enteilt. Er hat das Ganze aber immer mit einer sehr gesichtswahrenden, sehr gesichtswahrend ist das Ganze immer passiert bei ihm. Oscar Piastri hat ihn da ein paar Mal besiegt. Er hat in Kanada diesen Ausrutscher gehabt, wo er da in Piastri hinten reingefahren ist. Aber er hat sein Gesicht nie verloren und wenn er nicht Weltmeister wird, wäre es, glaube ich, für ihn nicht so schlimm wie für Piastri. Lando Norris könnte dann neu angreifen, Lando Norris könnte das irgendwo abhaken, aber ich glaube, wenn er Weltmeister wird, ich glaube, egal in welcher Konstellation, Lando Norris scheint bei McLaren einfach das Hier, das Jetzt und auch das in Zukunft zu sein und deswegen wird Piastri eigentlich jetzt alles reinschmeißen müssen, wenn er Weltmeister werden will.
Ja, du hast super gute Sachen gesagt, weil ich habe auch noch über deine Frage nachgedacht aus der Singapur-Ausgabe nach diesem ausgestöpselten Funk, als Zac Brown da ihm gerade irgendwie nette Worte geben wollte und Piastri den Stecker gezogen hat. Und das könnte am Ende noch was sehr Symbolträchtiges gewesen sein dann doch. Ich habe da erstmal dem Ganzen eigentlich gar nicht so viel Bedeutung zugemessen, aber ich bin mittlerweile, jetzt ist ja noch mal eine Woche rum und ein bisschen Gedanken konnte man sich schon machen. Wir haben auch einige Diskussionen wieder gehabt in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans, Starting Grid F1 Fans auf Facebook, auf unserem Discord-Channel, wo es genau um dieses Thema ging und wo viele sich ausgetauscht haben. Und ich mittlerweile auch denke, dass für Oscar Piastri eigentlich der Weg bei McLaren schon fast vorbei ist, so komisch das klingt. Weil ich bin da ziemlich bei dir, muss ich sagen. Ich glaube, dass wenn Norris Weltmeister werden würde, ist es eh vorbei. Also dann ist Norris die klare Nummer 1 und dann wird es da auch keine 1A und 1B-Lösung mehr geben, denke ich. Das darf man eigentlich auch gar nicht mehr machen. Und auf der anderen Seite habe ich auch nicht das Gefühl, dass man sich wirklich hinter Oscar Piastri versammelt. Also sie schätzen ihn wert und sie wissen, was er ihnen bietet und sie wissen, was er leistet und dafür sind sie ihm auch dankbar. Aber ich glaube, am Ende ist für alle und auch für viele da draußen, glaube ich, Lando Norris Mr. McLaren. Ja, und das ist ja gar nichts Negatives. Also das ist halt einfach so. Wenn du dieser Rolle einmal bist und du das Glück hast, so lange da gewesen zu sein, du hast einen Carlos Sainz vom Hof gejagt, du hast einen Daniel Ricciardo vom Hof gejagt, dann nicht der eine Weltmeister zu sein, wenn du Möglichkeit hast, Weltmeister zu werden. Naja, ich sag mal so, es wird jetzt keiner bei McLaren Oscar Piastri sabotieren. Also das glaube ich nicht. Ja, aber ist die Freude vielleicht am Ende größer, wenn es Lando Norris wird? Selbst das, es wäre ja nur menschlich. Es wäre ja nur menschlich in Anbetracht dessen, was man für Norris gemacht hat in der Vergangenheit. Und ich denke auch, dass ein Mark Webber ganz genau die Zeichen der Zeit zu lesen weiß und auch Oscar Piastri nicht doof ist und deswegen im Grunde das machen muss, was du gesagt hast. Im Grunde müssen jetzt die Handschuhe ab, ne, und dann wird mit nackten Fäusten geboxt. Und da wird es dann auch mal bluten. Ne? Da wird es dann auch mal bluten. Und ich glaube, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Sie haben jetzt alles fürs Team getan. Sie haben ihre Pflicht fürs Team getan. Sie haben das Team zum Konstrukteursweltmeister gemacht. Und ich glaube, dass wenn das jetzt so bleibt, also wenn das alles so weitergeht, und du hast so Situationen in Austin, können diese Situationen an so vielen Ecken entstehen. Also das ist wirklich ein heikler Kurs, was das angeht. Plus du hast die Dynamik des Sprints nochmal mit drin an diesem Wochenende. Dann bist du als Oscar Piastri eigentlich schon fast verpflichtet, das ein bisschen härter zu machen und die Gangart zu verändern. Weil auch da ist es halt, glaube ich, dann doch eher so, dass der Vorteil insgesamt aktuell wieder ein bisschen bei Lando Norris liegt. Und jetzt geht es halt an Oscar Piastri so ein bisschen, sich den Vorteil zurückzuholen. Und diesen Vorteil sich zurückzuholen, ich glaube, der kann nur eigentlich wirklich zu ihm zurückkommen, wenn er in diesen Situationen jetzt auf keinen Fall mehr zurückzieht. Weil eins ist klar, jeder Nuller, den beide schreiben, der hilft Oscar Piastri. Problem dahinter ist Max Verstappen. Ja, also wenn der jetzt auch noch reinrutscht, der macht aber auch erstmal Druck auf Lando Norris. Ja, also selbst da, wenn der Verstappen bei Norris ist, hat da auch immer noch 22 Punkte Rückstand, 21 Punkte Rückstand auf Oscar Piastri. Ne? Also Piastri ist eigentlich jetzt in einer Situation, wo er, glaube ich, in den letzten Rennen, der ist ja ein bisschen schwächer gewesen, zumindest kam er einem so vor, vielleicht dann doch ein bisschen zu viel nachgedacht hat. Und wenn er jetzt versucht, den Kopf auszuschalten und wirklich sich zu fokussieren und zu sagen, hey, okay, ich will Formel-1-Weltmeister werden, komme, was wolle, ich habe den Leuten hier nichts irgendwie zu geben. Ja? Die haben mir zu geben. Dann, glaube ich, kann Piastri wirklich Weltmeister werden. Weil sonst erinnere ich mich an das, was ich gesagt habe vor ein paar Wochen. Piastri wird Weltmeister, nur wenn er bis zum letzten Rennen schon Weltmeister ist. Wenn Norris im letzten Rennen punktgleich ist oder vor Piastri liegt, dann wird Norris Weltmeister. Und das ist dann halt jetzt so diese Situation, die jetzt gerade so super prekär ist, weil ne, wir haben bei Red Bull noch keinen zweiten Fahrer. Auch eine Diskussion gehabt in der Gruppe, ob denn Red Bull der richtige Rennstall wäre. Ich sag ja. Also ich finde, Oscar Piastri würde perfekt zu Red Bull Racing passen. Nicht nur wegen der Verbindung von Mark Webber zu Red Bull. Und da muss man sich auch nichts vormachen. Diese Beziehung ist komplett gekittet. Also das ist okay. Die verstehen sich alle. Ne? Mark Webber geht da ein und aus. Ich glaube, dass ein Fahrerduo Max Verstappen, Oscar Piastri extrem gut funktionieren würde. Extrem gut, weil es gibt zwei Fahrer, die Verstappen erhöht respektiert im Fahrerlager und auch schätzt und auch auf der Strecke anders mit umgeht. Das ist einmal Charles Leclerc, das ist ganz klar Charles Leclerc und das ist ganz klar Oscar Piastri. Ja, er respektiert George Russell auf eine Weise, aber er mag ihn überhaupt nicht. Er ist ihm also Spinnefeind und Lando Norris nimmt er nicht ernst. Lando Norris ist ein Freund für ihn, aber auf der Strecke nimmt er den nicht ernst, ganz einfach. Ja. Und deswegen glaube ich, dass dieses Fahrerduo auch für Red Bull extrem gut wäre, um diesen Neuaufbau zu starten. Und nochmal, dass man sich die Zeit jetzt so nimmt bei Red Bull, ist schon nicht uninteressant. Ne? Und ich glaube, dass diese Frist, die man sich jetzt gesetzt hat, eigentlich Mexiko, ich glaube, die wird man noch ein bisschen nach hinten verschieben, wenn da ein Türchen aufgeht und die Möglichkeit ist, einen Piastri rüberzuholen. Weil das wäre natürlich die bestmögliche Situation, die man bei Red Bull auch bekommen könnte. Und das wäre vielleicht auch die beste Exit-Strategie für Oscar Piastri. Denn, und das bringt mich zu deinem Punkt zurück, er muss eine Exit-Strategie aufbauen. Weil er ist im Grunde genommen der gehen muss. Und die Frage ist, geht er als Weltmeister oder geht er als Vize-Weltmeister? Das Größte wäre ja eigentlich, wenn er wirklich als Weltmeister gehen würde. Wenn er sagt, ich werde hier Weltmeister, aber ich weiß, ich bin ja eigentlich trotzdem auf verlorenem Posten und tschüss, ich gehe dann jetzt zu Red Bull. Das wäre eigentlich, das würde ja in seine Story auch passen, ne? Bei Alpine ist er auch mit dem Knall gegangen. Also ich glaube, der Oscar Piastri weiß auch gar nicht, der Oscar Piastri, der fährt nicht bei einem Formel-1-Team, weil er das Formel-1-Team so liebt. Oscar Piastri fährt Formel 1, um Formel 1 zu fahren. Ja, am Ende des Tages ist das einer, der setzt sich ein für das Team, so lange, bis das Team quasi seinen eigenen Respekt so ein bisschen tritt. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich Oscar Piastri aktuell getreten fühlt. Und deshalb, ich finde es unheimlich spannend. Ich finde jetzt auch interessant, wie Lando Norris reagiert, weil ich finde Lando Norris in den letzten Rennen wesentlich stärker. Ich finde ihn wesentlich stärker, er ist schneller. Klar, auch er hat Fehler gemacht in Baku, das steht ja außer Frage. Aber ich finde jetzt aktuell, wenn es drauf ankam, war es eher Lennon Norris, der tatsächlich stärker war. Und auch da, ne, Lennon Norris, wenn man das jetzt so liest und wenn man sagt, okay, man spinnt diesen Gedanken jetzt weiter, der kann natürlich auch ein bisschen entspannter sogar an die Sache rangehen, weil er kann sich ja dann drauf verlassen, wenn es so wäre, das Team wird schon helfen. Das Team wird mir schon helfen, in Situationen auch durchzukommen. Und wenn das Team mich als Weltmeister will, sind 22 Punkte nicht viel. Das kriegst du hin. Also das, ne, also und deswegen, ich finde auch für Lando Norris ist das eine Situation, die ihn auf Dauer noch richtig stärken kann. Weil wer wird denn dann Oscar Piastri ersetzen? Das wird ja keiner sein, der auch nur annähernd auf diesem Level performt, wie es Oscar Piastri gerade tut. Ne, weil auch da merken die Leute von außen ja auch, ähnlich wie es bei Max Verstappen war, sich neben Max Verstappen zu setzen, wäre ein Selbstmordkommando für die Karriere gewesen in der Situation. Übrigens, das ist auch ein Punkt, weswegen ich sage, Piastri zu Red Bull 2026 wäre gar nicht mal so blöd. Es geht ja bei null los. Ne, auch für Max Verstappen. Also es ändert sich ja alles und ich glaube, dass der Abstand zwischen den beiden wesentlich geringer sein würde, als es jetzt mit einem anderen Fahrer wäre. Und das ist ja auch klasse, die du bekommen kannst. Also es ist wirklich jetzt gerade auch, ne, wenn man wieder Silly Season so ein bisschen aufmacht, wenn man sich versucht, so ein bisschen da reinzuversetzen, wie die Teams denken und wenn man auch schaut, was für Möglichkeiten da sind auf dem Markt. Ich meine, auch Aston Martin könnte bei Oscar Piastri anfragen und sagen, hier, pass auf, den Lance schmeißen wir raus und wir setzen dich hier neben Fernando Alonso. Würde auch gut funktionieren. Wäre auch ein interessantes Fahrerduo. Also er hat Optionen. So, und trotzdem bleibt die Frage am Wochenende, kann er sich das Momentum wieder zurückholen? Weil es kommen jetzt Rennen, es kommen jetzt Strecken, die liegen eigentlich Lando Norris sehr, sehr gut. Ja? Sei es Austin, sei es Mexiko, sei es Brasilien. Das sind Strecken, auf denen funktioniert Lando Norris wirklich gut. Und deswegen macht es dieses Wochenende, Dennis, noch umso interessanter, weil ja diese Dynamik sich seit Singapur, glaube ich, schon noch mal ein bisschen verändert hat.
Ja, definitiv. Nur ein Trumpf sehe ich tatsächlich noch bei Oscar Piastri und der sitzt gar nicht im eigenen Hause. Denn du hast gerade gesagt, Max Verstappen, der Erste, den er bei einer wirklichen Aufholjagd einholen würde, wäre ja Lando Norris, wenn sich nicht drastisch was ändert in der Konstellation zwischen den beiden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie McLaren reagieren würde, wenn Verstappen eventuell, ich sag mal, Norris überholen würde. Dann musst du ja eigentlich logischerweise Piastri allen Support zukommen lassen. Dann musst du dafür sorgen, dass der eine Fahrer, der jetzt die Chance noch besser hat, besser positioniert ist, Weltmeister wird. Und vielleicht könnte das irgendwann so der zwingende Grund für McLaren werden, sich auf Oscar Piastri zu committen. Man muss sagen, bei all den schlechten Ergebnissen aktuell, die Piastri einfährt, hat er eine Sache, wo er wirklich immer Glück hatte, nämlich dass Max Verstappen in beiden Teilen Lando Norris geschlagen hat. Und dadurch dieses Fragezeichen aufrechterhält und halt diese Möglichkeit, diesen WM-Kampf vielleicht von außen dann doch nochmal ein Stück mehr zu beeinflussen. Das fände ich auch gar nicht mal so eine unspannende Story, wenn Max Verstappen wirklich Lando Norris erstmal nahe kommt. Das müsste natürlich beinhalten, dass Piastri es weiterhin schafft, vor Norris zu bleiben. Wie sich dann das ganze Karussell da dreht bei McLaren und das ist noch auch mal so ein Punkt, den ich in diesem WM-Kampf noch so ein bisschen sehe, der Piastri vielleicht helfen könnte. Ansonsten bin ich da aber bei dir. Das Momentum scheint derzeit auf Lando Norris Seite zu sein. Er wirkt auch, das muss man mal ganz fernab von allen Diskussionen über wen hat Papi Zack jetzt lieber oder nicht, auch einfach mal eingestehen. Lando Norris hat, und das hat er lange nicht geschafft, diese Fehler, die er immer wieder gemacht hat, Fehler in Duellen, dieses Zurückziehen in Duellen, dieses Schwäche zeigen, sich verwundbar zeigen, das hat er überwunden. Er hat in Singapur ein Manöver gemacht, was ich von ihm nicht erwartet habe, mit einer Härte, die einem WM-Kampf irgendwo auch gebührt. Und er wirkt auch nicht mehr so, so traurig, nicht mehr so deprimiert in Interviews oder so. Ich glaube, Lando Norris, da ist wirklich so ein Feuer angegangen und vielleicht auch, weil er eben dieses Vertrauen vom Team spürt, aber da wird sich Oscar Piastri strecken müssen, ein Lando Norris in dieser Verfassung, da wird Oscar Piastri 100% geben müssen und vielleicht auch, ich weiß, es gibt einige, die hassen diese Aussage, aber vielleicht auch 101, 102 oder 110%. Und ja, das wird sich jetzt zeigen. Und dafür ist Austin ein richtig, richtig guter Gradmesser. Harte Duelle sind möglich. Du musst schnell sein. Es ist eine anspruchsvolle Strecke, wo fahrerisches Können entscheidend ist, auch in diesen Segmenten, in diesen S's, in auch diese Anfahrt auf diese Spitzkehren. Da ist alles, da ist Gespür gefragt, da ist Konzentration gefragt. Und deshalb bin ich auch ultra, ultra vorfreudig auf diesen Grand Prix in Austin, weil ich glaube, der könnte uns diesen kleinen Funken, der schon ins Lagerfeuer geflogen ist, der könnte so die erste kleine Glut jetzt erzeugen.
Ja, du meinst natürlich die Anfahrt auf Kurve 11, dann die lange Gerade.
Genau, ja.
Kurve 12, da sind natürlich Punkte, da kannst du dich mal ordentlich verbremsen. Dann hast du Kurve 20, also die letzte Kurve, immer noch so diesen Schuss nach außen so ein bisschen, dann rein diese Linkskurve, also ja, du hast einige Stricke, über die du fallen kannst in Austin, und wir machen jetzt mal eine kurze Pause und sprechen dann nochmal so ein bisschen über die Aufteilung, wie wir sie sehen vor dem großen Preis der USA in Austin, Texas, und tippen natürlich das Ganze hier noch bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren mit der Vorschau auf den großen Preis der Vereinigten Staaten von Amerika auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas. Hier übrigens schon mal die Uhrzeiten für euch. Könnt ihr euch dann schön in den Kalender eintragen. Zu deutscher Zeit das erste freie Training am Freitag um 19.30 Uhr, die Sprintqualifikation um 23.30 Uhr, der Sprint um 19 Uhr am Samstag, die Qualifikation zum Hauptrennen um 23 Uhr am Samstag und das Rennen dann zur Primetime 21 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze natürlich wie immer bei Sky, und ich glaube sogar die Qualifikation bei RTL, aber sicher bin ich mir gerade selber nicht. Also irgendwas ist da, glaube ich, am Wochenende live bei RTL. Ja, das hätte ich vielleicht vorher nachgucken sollen, aber das machen wir dann eben hier zusammen, gar kein Problem. Ne? RTL, Formel 1 bei Instagram, ne? Gucken wir doch mal hier.
Kommentiert eigentlich Stefan Raab, der neue Senderchef.
Entschuldigung.
So, meine Damen und Herren, ja.
Ja. Nö, tatsächlich doch nicht.
Nee.
Austin. Nee. Wieder in Las Vegas. Da zeigen sie die Qualifikation und das Rennen natürlich live. Ich bin ja leider nicht in Vegas dieses Jahr. Sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend, sehr schade.
Aber Kevin, Vegas, was wir vielleicht nochmal erwähnen können, weil ich auch nochmal angeschrieben wurde, am 15. November, da wird Kevin Scheuren in Oberhausen sein.
Oberhausen.
In Oberhausen.
In Oberhausen, meine Lieblingsstadt in Nordrhein-Westfalen. Nach Borken. Und Duisburg eigentlich auch, ehrlicherweise. Aber gut, meine Drittlieblingsstadt. Bonn, naja, Viertlieblingsstadt. Aber ich liebe Oberhausen. Wir wurden ja kritisiert auf YouTube. Uns gibt es bei YouTube übrigens auch. Ne? Jeden Mittwochabend. Starting Grid auch zum Gucken. Ja, wenn ihr auch unsere schönen Gesichter sehen möchtet, zu dem, was wir so erzählen. Unsere Reaktion, wie wir aufeinander reagieren, wenn der andere mal wieder was ganz Tolles sagt. Das sind mal Sternchen und Herzen. Dann könnt ihr das gerne mal machen, könnt ihr abonnieren und so. Die Kritik an Oberhausen kann man nicht verstehen. Aber ich mag Oberhausen wirklich. Es klingt ironisch, aber ich mag Oberhausen. Ich finde es auch cool, dass die Formel-1-Ausstellung in Oberhausen ist. Ist ja schön für uns auch, ist schön nah. Ne? Und wir können gemeinsam reingehen, Dennis. Was müssen wir denn tun dafür?
Tickets holen für den 11-Uhr-Slot, denn um 10 Uhr werden wir uns dort treffen. Wenn ihr keine Tickets mehr für den 11-Uhr-Slot bekommt, ich weiß nicht, wie voll er ist. Ich schätze, es werden abertausende Leute kommen, um Kevin Scheuren zu sehen.
Ja, und Dennis Lewandowski.
Wir sind natürlich auch länger da. Wir werden da den Tag verbringen, freuen uns auf euch. Von daher, wenn ihr noch unentschlossen seid, was ihr am 15. November macht, fahrt nach Oberhausen in die Stadt, mit dem Zentro, wo Michael Wendler seine größten Konzerte gesungen hat. Ja. Und seht mit uns die Formel 1 Exhibition. Es wird toll, es wird wunderbar. Ja. Und ich freue mich auch besonders, Kevin, dich wieder mal in die Arme schließen zu können und dann unsere tollen Hörerinnen und Hörer kennenlernen zu dürfen. Es wird famos.
Das wird wirklich schön. Nein, jetzt wirklich ohne Spaß. Ich freue mich sehr, dass wir die Ausstellung hier haben in Nordrhein-Westfalen. Und nach der Formel 1 Ausstellung kann eigentlich nur Olympia folgen. Ja, also alles für die Olympia-Bewerbung in Nordrhein-Westfalen, da stehen wir natürlich auch hinter. Ja, also bring Olympia to Nordrhein-Westfalia, sage ich da nur.
Als ehemaliger Stabhochspringer bin ich da.
Ja, ich auch als Geher.
Ich hätte eher als Diskuswerfer gesehen, aber okay.
Hier ist schon Kugelstoßen, ne?
Kugel oder auch.
Ja. wieder einmal. Ah! Raus damit mit der Kugel. Okay, wir kommen jetzt wieder zur Formel 1. Austin, Texas. Neben dem McLaren, die ja augenscheinlich als Favoriten an diese Strecke kommen werden, davon ist zumindest auszugehen, ist die Frage, was passiert dahinter? Ich habe das ja schon gesagt, letztes Jahr hat Charles Leclerc gewonnen, davor dreimal Max Verstappen, der sich aber bei den Rennen nur einmal die Pole sichern konnte, nämlich 2021, wo er das Rennen dann auch gewonnen hat. Dazwischen waren zwei Ferrari-Poles, einmal von Sainz und Leclerc und letztes Jahr der Ferrari-Sieg von Leclerc. Also es scheint ja so zu sein, dass Ferrari in Austin prinzipiell gut funktioniert. Kimi Räikkönen hat ja einst auch seinen letzten Sieg in der Formel 1 in Austin geholt, im Ferrari. Im Jahr 2018 war das auch schon wieder lange her. Meine Güte, wo ist die Zeit nur hin? Stellt sich die Frage, kann Ferrari das vielleicht dieses Jahr auch schaffen? Ja, so ein bisschen auch jetzt eine Überraschung sein, weil sich Mercedes ja in Position... Nein, du sagst nein. Okay, warum?
Kevin, löst dich davon. Nein, ich glaube, dass Ferrari einfach momentan viel zu viele Baustellen hat. Und das ist ja jetzt auch so ein bisschen durch die Medien gegeistert, dass es auch im Team so ein bisschen zwickt. Kritik an Charles Leclerc tatsächlich wird laut von Seiten der Techniker. Es soll einen großen Streit gegeben haben in der Garage in Singapur mit Fred Vasseur und ich weiß jetzt leider den Namen nicht, vielleicht du bist ja immer ein bisschen namenssicherer, aber ich glaube einem der technischen Leiter oder technischen
Ingenieure. Dem leitenden Ingenieur oder genau. So von irgendwem. Ja, aber ich habe es auch nur mit dem Augenwinkel gelesen.
Und das gibt mir, ohne dass ich jetzt hier die große Formel-1-Weisheit mit Löffeln gefressen hat, also wahrscheinlich wird Ferrari gewinnen, jetzt wo ich so auf neunmal klug hier tue. Aber ich glaube tatsächlich, da liegt das Problem viel mehr im Team noch und als dass man da jetzt nochmal einen Turnaround schaffen kann. Ich glaube, da gibt es andere Dinge, die erstmal geklärt werden müssen. Da gibt es vielleicht auch andere Probleme. Und wenn man dann schon hört, ich glaube, du hast es ja letzte Woche auch schon mal kurz erwähnt, dass sogar ein Charles Leclerc nicht mehr ganz abgeneigt zu sein scheint, auch für ein anderes Team zu fahren künftig. Ich glaube, dann liegt da wirklich brutal der Hase im Pfeffer. Und daher würde ich persönlich sagen, ich gehe nicht davon aus, dass Ferrari über ein Top-6-Ergebnis kommen wird am Wochenende. Sie mögen mich lügen, strafen, ganz klar. Aber ich glaube, wenn wir Max Verstappen derzeitig sehen, die McLaren, die brennen werden, und auch George Russell, der momentan wirklich on fire ist, dann fällt es mir schwer zu glauben, dass Ferrari da irgendwie eingreifen kann, irgendwie was machen kann. Einzige wäre vielleicht wirklich wieder so eine Fabelrunde von Charles Leclerc in der Qualifikation. Aber selbst da, und die Statistik ist nun mal so in Austin und bei Charles Leclerc selber, von der Pole her ist es da eben nun mal schwer, weil diese Kurve 1 sehr, sehr schwer zu verteidigen ist, direkt am Anfang. Und ja, von daher habe ich keine Hoffnung. Aber ich würde jetzt mal gern wirklich wissen, Kevin, ich bin da vielleicht auch zu voreingenommen, was glaubst du denn bei Ferrari? Hast du da wirklich berechtigte Hoffnung, dass da was geht am Wochenende? Oder ist das eher so Hoffnung der Statistik?
Nein, ich glaube, es ist eher Hoffnung der Statistik. Ich glaube, dass dieses Auto aktuell nicht so funktioniert. Ich meine, da gebe ich dir natürlich schon den Punkt und sage, ja, die können uns Lügen strafen, aber technisch scheint der Mercedes sie wirklich abzuhängen derzeit. Ne? Und das ist, wenn dann noch das Selbstvertrauen bei einem Russell so groß ist, auch Kimi Antonelli, der jetzt aktuell in Form kommt, wieder nachdem es aus Europa raus ist. Und man dieses Hadern von den beiden Ferrari-Fahrern irgendwie letztes Wochenende in Singapur nochmal so ein bisschen in den Ohren hat, insbesondere von Charles Leclerc, dann glaube ich, was helfen kann, ist Lewis Hamilton, fühlt sich ja auch generell wohl in Austin und mag die Strecke, mag das Land, mag die Leute und Charles Leclerc mag die Strecke. Also es kann natürlich schon sein, dass grundsätzlich mal der Fahreraspekt wichtiger wird in Austin, aber wenn das Auto nicht richtig funktioniert, dann wird es natürlich schwer, weil diese Strecke hat ja eben diese verschiedenen Elemente, die schnellen Kurven, aber auch Speed, aber auch langsame Kurven. Also du brauchst im Grunde genommen ein Auto, was auf allen Ebenen funktioniert. Ja, es braucht keine Ebene, die jetzt extrem stark ist. Und da sehe ich Ferrari nicht. Da sehe ich aktuell einen Red Bull, einen McLaren und einen Mercedes klar davor. Also, nee, eher nicht. Deswegen habe ich dann, also Max Verstappen geht für mich als Top 3 quasi in das Rennen. Also ich glaube, Verstappen, Austin funktioniert ja auch herausragend. Das wissen wir, ist auch belegbar. Und das Auto in seiner Ausbalanciertheit, was wir jetzt haben beim Red Bull, macht ihn zu Nummer 3 für mich. Also die beiden McLaren, dann Max Verstappen und dann Mercedes. Also ich glaube, dass, also McLaren, Verstappen, Mercedes, Ferrari und X. Ja, also da muss man dann mal gucken, wer dann dahinter kommt. Aber das wäre so meine Aufreihung, wenn ich quasi versuche, die Top-Teams so ein bisschen in eine Aufzählung zu bringen. Ist jetzt nur die Frage, siehst du Verstappen eher wieder vorne auf Platz 3 oder glaubst du, dass jetzt auch der Mercedes in Austin eine gute Rolle spielen kann und damit vermutlich ja auch George Russell wieder?
Also mein Bauchgefühl würde mir tatsächlich sagen, vielleicht schwirrt auch die derzeitige McLaren-Form so ein bisschen zu viel rum, aber ich könnte mir vorstellen, dass Verstappen und Russell vielleicht wirklich wieder um den Sieg kämpfen. Ich würde es nicht ausschließen, denn McLaren hat derzeit ein bisschen mit sich selber zu kämpfen. Dieses Duell, das wird beide nicht wirklich loslassen. Auch in Lando Norris, je näher das Saisonende kommt und je näher er auch an Piastri rankommt. Also ich glaube, die Chance ist da. Das Auto ist nicht mehr, es ist immer noch ein fantastisches Rennauto. Also, aber es ist nicht mehr so weit weg von den anderen. Das haben die letzten Wochen, glaube ich, gezeigt. Und ein Max Verstappen und ein George Russell sind in bestechender Form aktuell. Für mich derzeit die zwei besten Fahrer, was die abgerufene Leistung angeht, was das Momentum angeht. Also jetzt nicht, dass ich Piastri Norris hier schlecht machen möchte, einfach nur momentan her von dem, wie es da läuft. Und daher könnte ich mir auch ein Szenario vorstellen, in dem Verstappen und Russell vielleicht auch um den Sieg kämpfen und die McLaren eben wieder Platz 3 und 4. Das würde ich derzeit gar nicht ausschließen. Also wäre ja natürlich auch für die WM dann nochmal wieder so ein kleiner Spannungsbogen und dann natürlich nochmal spannender zu sehen, vielleicht, wenn es nur um Platz, in Anführungszeichen nur um Platz 3 und 4 geht, vielleicht zieht man dann auch nochmal härtere Bandagen an dem Zweikampf unter den Papayas, als wenn jetzt einer einen potenziellen Sieg wegschmeißen würde für ein unüberlegtes Manöver. Also ich glaube, da könnten wir vielleicht eine Überraschung wieder erleben.
Ja, ich schaue gerade mal auf das Ergebnis aus dem letzten Jahr. Das war ein Doppelsieg von Ferrari, Leclerc und Sainz, dahinter Verstappen, da Norris und Piastri, Russell und Perez. Also auch da war es, Top-Teams waren da unter sich. Zur Not, da sehe ich da vorne jetzt nicht. Naja, finde ich, also in Anbetracht dessen, was wir im ersten Take besprochen haben und der Gesamtsituation bei McLaren, ist die Gefahr natürlich auch da, dass sie sich beide gegenseitig rausschießen. Ja, und das würde dann wahrscheinlich wirklich Verstappen und Russell auf den Plan rufen. Und zwischen den beiden weiß ich jetzt auch nicht, ob das so ganz glatt geht. Ja, also da kann dann vielleicht noch einer dazwischen schießen, der vielleicht dann doch ein Ferrari-Fahrer ist. Ne? Und vielleicht, das wäre ja auch wieder so eine Geschichte, wäre es dann Lewis Hamilton in Austin, wenn er da seinen ersten Sieg feiern würde. Also das meine ich ja, wir haben den Sprint, das sind Unwägbarkeiten dabei, ne? Es sind Fallstricke dabei, noch und nöcher, dieses Rennen wird interessant, das Wochenende wird spannend. Da bin ich mir einfach zu 1000% sicher. Ich glaube, wir werden nächste Woche hier richtig viel zu besprechen haben. Ja, aber besprechen wir auch darüber, was hinter den Top-Teams passiert. Letztes Jahr war Best of the Rest Nico Hülkenberg im Haas, dahinter Liam Lawson im Racing Bulls und Franco Colapinto, der, glaube ich, in Austin seinen ersten Punkt geholt hat. Ich weiß nicht, ob es der erste von ihm war, aber auf jeden Fall war er auf Platz 10. Ich kann mal gucken, ob das sein erster war. Er hat 5 Punkte bisher geholt. Na, Baku. Baku waren seine ersten Punkte. Ja, 4 Punkte in Baku, 1 Punkt in Austin und das war es dann für ihn. So, dieses Jahr, also glaube ich nicht, dass ein Haas Best of the Rest wird. Das sehe ich nicht, obwohl Oliver Baehrmann, finde ich, immer besser in Form kommt. Also Esteban Ocon muss sich langsam echt strecken, da auch auf dem Level zu bleiben, was er zu Beginn der Saison hatte und Baehrmann so ein bisschen wieder einzubremsen, sage ich mal. Sehe ich aber nicht. Gut, Alpine ist eh hinfällig. Die werden jetzt auch nicht die größte Rolle spielen, obwohl ich sie nicht ausschließen würde als eine positive Überraschung an diesem Wochenende. Ich glaube, das könnte durchaus funktionieren für Pierre Gasly, der die Strecke auch ziemlich gut findet eigentlich. Und Colapinto ja augenscheinlich auch. Also, ne, warum nicht? Ich habe Best of the Rest, habe ich Aston Martin auf dem Zettel. Ja, ich kann das nicht. Auch das, es ist wie bei dir, auch ein Bauchgefühl. Ich glaube, dass bei den Racing Bulls jetzt so ein bisschen das Denken anfängt bei den beiden Fahrern, weil die Diskussion, die ich jetzt quasi mit dir geführt habe im ersten Take rund um vielleicht Piastri zu Red Bull, ich glaube, dass sowas schwirrt bei denen auch rum. Ja, also das sind so Gedanken, so, was ist, wenn ich eigentlich doch kein Cockpit bei Red Bull Racing bekomme? Was passiert da mit mir bei den Racing Bulls? Weil Arvid Lindblad klopft hinten an, fliege ich vielleicht komplett raus. Also insbesondere Liam Lawson droht dann das Hackebeil. Das ist einfach so. Ich glaube, dass Isaac Hadjar durchaus übernommen werden würde. Aber ich glaube, Liam Lawson würde seine Köfferchen packen dürfen und, keine Ahnung, seine Musikkarriere starten können. Und dann sitzt da Arvid Lindblad drin. Oder vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht bleibt doch da alles dann so, wie es ist. Dann trifft es nur Yuki Tsunoda. Den trifft es aber wahrscheinlich so oder so. Also das sind alles Sachen. Ich glaube, das geht nicht spurlos an den beiden vorbei. Man sieht es auch an der niedrigeren Fehlertoleranz, die die beiden jetzt aktuell wieder haben. Klar, technische Probleme, davon sind sie nicht gefeit, aber deswegen habe ich die nicht so auf dem Blatt. Also ich glaube, Best of the Rest, Aston Martin und im Zweikampf mit Williams. Also wirklich die Mercedes-Teams an diesem Wochenende in einer guten Position auf der Strecke. Carlos Sainz letztes Jahr noch auf dem Podium und auch mit starker Form derzeit, muss man wirklich so festhalten. Auch da Alex Albon, der ein bisschen wieder nachziehen muss, meiner Meinung nach. Aber das kann ihn auch motivieren. Und ja, deswegen, also mein Zweikampf um Best of the Rest, Aston Martin, natürlich Fernando Alonso, nicht Lance Stroll, gegen beide Williams. Also ich glaube, dass beide Williams in die Punkte kommen werden an diesem Wochenende.
Boah, spannender Call. Also wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich tatsächlich gesagt, Fernando Alonso, also Solo und die Racing Bulls, weil okay. Ich weiß nicht, das wär so mein Bauchgefühl gewesen. Wie gesagt, ich werde dir jetzt hier nicht nach dem Mund reden, Herr Scheuren, aber ja, ich finde Williams ein spannendes Denkspiel, das ich auch nicht ganz ausschließen würde. So, aber ja, ich glaube, das sind so vielleicht die drei Teams mit dem besten Momentum oder mit dem besten Gesamtpaket. Haas ist natürlich immer so eine Überraschung. Also in dem einen Wochenende, wir vergessen sie auch häufig, in dem einen Wochenende wirklich sind sie plötzlich wieder richtig gut bei der Musik. Am anderen Wochenende spielt sie sich vor den Kameras so gar nicht ab. Ich finde auch, Oli Berman hat auch in Singapur, ich erinnere mich da auch an ein super Manöver von ihm. Also ich glaube auch, dass der sich so langsam akklimatisiert und vielleicht sollte er nicht zu gut werden, weil sonst sitzt er hinterher dann blöderweise im Ferrari. Nein, kleiner Spaß. Das wäre natürlich trotzdem sein Ziel und ich würde es ihm auch gönnen. Ja, also Alpine, da habe ich im Gegensatz zu dir, da muss ich dir klar widersprechen, Kevin, gar keine Hoffnung auf nichts. Ich wäre schon positiv überrascht, wenn sie wirklich zusammen, ins Rennen gehen und dann mal gucken. Ich glaube, es gibt auch dieses Wochenende keine Filmlackierung. Ist, glaube ich, nichts draußen aktuell. Kein Deadpool, kein Wolverine oder so. Ja, was bleibt uns dann noch? Was bleibt uns dann noch?
Haben wir wen vergessen? Also wahrscheinlich haben wir wieder wen vergessen.
Aber Haas, Racing Bulls, Alpine, Aston Martin.
Sauber.
Ja. Sauber. Sauber. Ja.
Nee, habe ich nicht auf dem Tisch dieses Wochenende. Es wird keinen Regen geben, es wird heiß, 32 Grad, Sonne, pralle Sonne. Sehe ich nicht.
Wird mal wieder Zeit für so einen Nico Hülkenberg Qualifikations Boom. Nee. So ein Top-10-Ergebnis. Aber nein, also sauber, weiß ich nicht.
Er kann froh sein, wenn er nicht wieder vom Bortoleto gebügelt wird. Okay. Ja, ist doch so. Das war jetzt mal ein Huhn, wie war es? Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn in Singapur. Also die letzten Male, muss ich wirklich sagen, also Hülkenberg gefällt mir gar nicht mehr seit dem Podium in Silverstone. Also das ist gerne nochmal. Gerne nochmal für euch als Feedback, würde mich das mal interessieren, wie ihr Nico Hülkenberg bewertet. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, der hat jetzt dieses Podium geholt in Silverstone und danach, weiß ich nicht, ein Dauerkater vor lauter Feierei. Also ich meine, er ist auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen zu dem Podium. Ist natürlich gut gewesen, haben wir auch gefeiert, ja. Aber ich finde, seitdem lässt Nico Hülkenbergs Leistung schon beträchtlich zu wünschen übrig. Also in der Qualifikation, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er gerade Bock hat. Ich meine, klar, gut, man konzentriert sich natürlich auch auf 2026 und hofft, dass es mit Audi dann funktioniert. Und ich glaube auch, dass Nico Hülkenberg da wieder stärker sein wird. Aber mal unabhängig davon, dass Bortoleto wirklich ein starker Fahrer ist, der dazugekommen ist und der mir sehr viel Spaß macht dieses Jahr. Also ich finde, Nico Hülkenberg ist schon Sportlich eine Enttäuschung seit Silverstone, muss ich sagen. Also ist klar, es sind einige kleinere Highlights, aber ansonsten ist das nichts.
Ja, also er hat diesen, und ich muss auch sagen, ich war ja jahrelang wirklich, auch als er bei Renault war, hat er natürlich so von mir diese Fansympathie gehabt, aber ich war jetzt nie der größte Hülkenberg-Fan. Das, was aber in Silverstone passiert, das hat mich jetzt, ohne Spaß, das hat mich wirklich berührt. Also diese ganze Geschichte drumherum und ja, auch, wo wir da im Discord waren, was das den Leuten auch bedeutet hat und wie sie mit Nico Hülkenberg mitgefiebert haben. Und diesen Karrierewandel, den er mit seinen Kurzeinsätzen zur Corona-Zeit gemacht hat, da hat er sich bei mir extrem viel Respekt verdient und auch wirklich Sympathien. Aber den Punkt, den gebe ich dir. Nach Silverstone waren da wenig Lichtblicke von Nico Hülkenberg. Und man kann ihm persönlich nur wünschen, dass es vielleicht wirklich mit dieser Audi-Entwicklung zu tun hat, die im Hintergrund vorangetrieben hat, die vielleicht gerade auch Priorität hat. Und dass wir dann im nächsten Jahr wieder den Nico Hülkenberg sehen, in den ich mich jetzt im hohen Alter noch so ein bisschen verguckt habe, ehrlicherweise.
Ja, das wäre natürlich schön. Also würde mich für ihn auch freuen, würde mich für die vielen Nico Hülkenberg-Fans, die ja auch einige seid da draußen, die uns hören regelmäßig, das weiß ich, würde mich auch freuen und für ihn selber auch, weil ich finde so, wäre es jetzt ziemlich humorlos eigentlich, wenn das jetzt so zu Ende gehen würde. Aber nochmal zurück auf Austin, also ich habe sie da nicht so auf meinem Zettelchen diesmal.
Also da ich sie gerade erstmal suchen musste quasi hier rechts, hier habe ich ihn gefunden, das war meine Denkstütze. Hier stehen meine Hot Wheels Formel 1 Autos. Hatte ich sie auch nicht auf dem Zettel, bin ich ehrlich.
Gut, dann haben wir, glaube ich, alles grundsätzlich besprochen. Wetter habe ich euch erzählt, dann bleibt es noch zu tippen. Ja, die ersten drei, Sprintsieg, Pole Position fürs Hauptrennen, Platz 10 im Hauptrennen und letzter im Hauptrennen. Ich fange mal an. Ich fange mal an und sage, den Sprint gewinnt Oscar Piastri. Pole Position im Hauptrennen holt Lando Norris, der holt auch den Sieg vor Oscar Piastri und Max Verstappen. Also die drei kommen auch gemeinsam aufs Podium diesmal. Dann haben wir auf Platz 10, ich bin trotz allem mal mutig, ja. Ich widerspreche mir ein wenig, das gebe ich zu, aber ich sage Oliver Berman auf Platz 10. Einfach weil auch er ein ganz gutes Momentum hat. Ich habe Haas jetzt nicht für mehr auf dem Zettel, was halt jetzt, ne, was ist eine Best of the Rest oder sowas. Also da sehe ich wirklich, da haben wir ja, guck mal, wenn wir jetzt mal durchrechnen, haben wir die beiden McLaren, dann haben wir die beiden Ferrari, dann haben wir die beiden Mercedes, sind wir schon bei 6. Dann haben wir Yuki Tsunoda, na, habe ich so wackelig. Ne? Okay, nehmen wir mal an, die beiden Alonso, die beiden Williams und dann haben wir auf Platz 10 Oliver Berman. Wenn es gut läuft für Haas. Das ist auch so ein bisschen vielleicht ein Tipp, den ich ihnen gönnen würde, beim Heimrennen dann auch einen Punkt zu holen. Und letzter wird Nico Hülkenberg, um diesen Punkt nach Hause zu bringen, dass ich von Sauber an diesem Wochenende überhaupt nichts erwarte.
Okay, du bist dran. Also ich glaube, den Sprintsieg wird, das glaube ich auch, Oscar Piastri holen, die Pole Position und den Rennsieg, nee, gar nicht, die Pole Position wird George Russell holen, den Rennsieg Max Verstappen vor Oscar Piastri und George Russell. Zehnter wird Isa Katscher und letzter wird Pierre Gasly.
Ausnahmsweise mal nicht Franco Colapinto. Ist auch, nein, Momentum, ne? Colapinto hat Momentum.
Der hat Momentum. Wie findest da du ist den der Knoten eigentlich geplatzt?
Wie findest du den aktuell eigentlich, Colapinto?
Also ich finde, er macht einen soliden Job. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass man das wirklich so bewerten kann, weil ich glaube, das Auto ist wirklich eine Krücke. Das Auto ist eine Krücke. Ich glaube, das ist auch Colapintos Problem. Ich denke, in ihm schlummert was. Ich glaube jetzt nicht, dass er absolut gar nicht fahren kann, dass das die größte Krücke ist, die wir da irgendwie in der Formel 1 haben. Aber er hat einfach gar nicht die Chance, es zu zeigen. Er zeigt es in kleinen Schritten. Er wirkt dann trotzdem auch teilweise fahrig. Er hat Fehler, die wirklich extrem sind. Also Baku in der Qualifikation, das begreife ich bis heute nicht. Ich glaube aber, ein Grundspeed ist da und ich würde ihm auch zutrauen, wenn der Alpine halbwegs mithalten könnte mit dem Feld, dass er auch hier und da einen Punkt pflücken könnte. Aber für mich ist das nicht der Fahrer der Zukunft. Ich habe ja immer noch die verwegene Hoffnung, dass es nächstes Jahr mit dem Mercedes-Motor wirklich vorangeht. Und da bleibe ich dabei, ist Franco Colapinto nicht der richtige Mann, um dann die Punkte für die Konstrukteurs-WM, um da gute Plätze zu holen und vielleicht auch ein bisschen Geld einzustreichen, das zu maximieren. Da braucht es, glaube ich, dann doch ein anderes Kaliber auf der Höhe von Pierre Gasly. Und du?
Ja, Form verbessert, aber ist jetzt immer noch keine Offenbarung. Ne? Also ich glaube, wenn man da jemanden kriegen könnte, der ein bisschen besser passt, also da schaue ich auch auf den Yuki Tsunoda zum Beispiel, dem ich durchaus zutrauen würde, auch auf dem Niveau von Pierre Gasly fahren zu können. Die beiden mögen sich ja auch, verstehen sich auch. Also ich glaube, das wäre auch ein charmantes Fahrerduo. Andererseits, die Klamotten werden ja munter gedruckt mit dem Sponsor von Franco Colapinto. Also vielleicht bleibt da nochmal ein Jährchen.
Aber nicht mit seinem Namen drauf.
Doch, er hat zumindest selber eins bekommen mit seinem Namen in Singapur. Aber verkauft wurden die nicht. Naja, sei es drum. Ich glaube, dass es ihm gut tut, jetzt sich ein bisschen frei zu fahren. Aber ja, mehr ist es auch nicht. Und Gasly, also es gibt halt keinen Vergleichspunkt zu Gasly, weil Gasly diese Saison einfach komplett egal ist. Also das ist ja ganz offensichtlich, der fährt da, um zu fahren, weil er dafür bezahlt wird, aber nicht, weil er denkt, da hole ich jetzt irgendwas. Also der zieht das jetzt irgendwie durch. Deswegen wird aber auch Pierre Gasly nächstes Jahr, glaube ich, unter erhöhter Beobachtung stehen. Ne? Weil da gilt es dann auch wieder drum, dass er hoffentlich mit mehr Motivation an die Sache rangeht. Aber vielleicht sprechen wir nächste Woche ja hier, wenn Dennis dann wieder moderiert, über Pierre Gasly als Best of the Rest. Ne? Wer weiß das schon? In der Formel 1 kann ja alles passieren. Und nicht vergessen, es ist nur einmal live. Was ist nicht? Ja, nächste Woche wieder Starting Grid nach dem großen Preis der Vereinigten Staaten von Amerika. Vor dem großen Preis von Mexiko ist ja ein Doubleheader, der ansteht. Und demnach werden wir nächste Woche ein bisschen zurückblicken und natürlich auch vorausschauen auf das, was uns dann in Mexiko-Stadt bevorsteht. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Dennis, vielen Dank für diese sehr spannende Ausgabe, die jetzt doch länger wurde, als ich gedacht habe. Aber ich finde, gerade im ersten Take war das, sind wir auf ein Thema gekommen, glaube ich, was perspektivisch noch spannend sein könnte. Und einfach, das ist ja auch so ein bisschen das, ist auch in der Spotify, ihr könnt bei Spotify kommentieren zum Beispiel, ihr könnt bei Apple Podcasts rezensieren, also ihr könnt gerne euer Feedback immer an uns geben. Social Media sind wir eh aktiv, das wisst ihr ja, alle Links dazu in den Shownotes. Manches ist natürlich einfach auch ein Austausch von Bauchgefühl, ein Austausch von dem, was man denkt, was passieren könnte. Da geht es dann gar nicht um irgendwelche abstrusen Hirngespinste, weil es sind alles Themen, die sind in der Formel 1 ja schon vorgekommen. Ne? Es wurden ja auch schon Weltmeister vor die Tür gesetzt. Ja, die wussten, genau, dass Schluss ist. Also anything can happen in Formula 1, ne, kann man sagen. Und ich glaube, dem muss man sich halt ein Stück weit öffnen, in Anführungsstrichen, um zumindest nicht überrascht zu werden, wenn es dann wirklich passiert. Und wenn wir quasi euer Stein des Anstoßes sind, zumindest sich mal so ein bisschen darüber Gedanken zu machen, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Also Dennis, wir hören uns nächste Woche wieder. Freue ich mich drauf.
Ich mich auch. Und ich bin gerade ganz schockiert, weil mir gerade klar wurde, dass Williams damals Damon Hill als Weltmeister ersetzt hat durch Heinz-Harald Frentzen. Das habe ich jetzt eine Woche, da werde ich jetzt eine Woche drüber nachdenken. Bis dahin verabschiede ich mich schon mal. Danke, Kevin, und danke an alle da draußen.
Ja, und ihr habt bitte eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche, eine gesunde Woche. Bleibt gesund, passt aufeinander auf. Das ist sehr, sehr wichtig derzeit wieder. Und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de. Und überall, wo es Podcasts gibt.